eigentlich jeden Monat so eine Art Ruck mehr ins Neue dann ab Januar. Dieses Alte wird einfach viel weniger spürbar sein. Das ist schon schräg, weil man kann sich das noch nicht vorstellen. Die Menschen, die jetzt am Leben sind, wir sind in dem Scharnier drin und wir werden umgeschwungen in der riesen kosmischen Tür, ja, von einem Lebensmodell, was jetzt über Generationen eingefleischt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, in etwas, was uns wieder mehr entspricht. Kreativ werden, unsere menschliche Kreativität, unseren göttlichen Funken wirklich wieder anwerfen. Und dann gibt's wenig, was wir nicht schaffen können. Ich glaube, dass wir als Menschen vielleicht uns positiv selber überraschen werden.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast. Meine absolute Stammgästin Uli Mai ist wieder da und ja, wir haben Jahresende und da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wie war das Jahr, aber vor allen Dingen auch, wie wird das nächste und jetzt die Endphase des Jahres. Deswegen bin ich sehr froh, dass du wieder da bist, liebe Uli. Und erstmal die Frage, wie geht's dir heute Morgen?
Ja, gleichfalls bin ich auch froh, wieder im Podcast zu sein. Mir geht's gut. Ich habe mir heute Morgen gegönnt einen kleinen Ausflug hier in das eine nette Bio-Café hier in der Ecke, wo ich wohne, wo ich eigentlich nie hingehe, aber das war jetzt irgendwie schön, mal so ein Latte Macchiato da zu trinken und noch meinen Post zu schreiben. Und ansonsten bin ich auch stolz auf mich, weil ich unvernünftigerweise sehr spät schlafen war, was ich auch als Manifestorin nicht so gut ab kann eigentlich. Und dennoch habe ich dann ja wilde Träume gehabt, auch sehr interessante Träume und habe dann bis 9:30 tatsächlich geschlafen, dann eben ins Café und bin irgendwie aber wieder in meine Energie reingekommen. Deswegen bin ich happy, dass ich mich trotzdem fit fühle. Wirklich, also dieses, wie sagt man das, Revenge Bedtime Procrastination, ne? Mhm. Das ist ein großes Thema bei mir.
Absolut. Ich muss mich da auch sehr disziplinieren, weil ich auch so diesen Impuls habe, immer noch spät irgendwas zu hören oder was zu lernen oder was zu lesen. Und dann kann das echt ausarten. Aber ich habe mich da sehr diszipliniert, dass es vor 11 Uhr meistens dann, wenn es jetzt nicht Wochenende ist, dass es dann in die Falle geht, weil ich einfach merke, dass ich dann über den Tag natürlich auch ein bisschen mehr Power dann habe. Ne? Aber du bist ja bekannt für späte Instagram-Lives, deswegen gehört das gerade so ein bisschen zu dir. Ne?
Ja, irgendwie schon, anscheinend, ja.
Aber was du gesagt hast mit mal so ein bisschen den Pausenmodus auch zwischendurch mal anschalten, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich fand, das Jahr war wahnsinnig schnell. Wahnsinnig viele Events, wahnsinnig viele Wechsel schon. Und ich glaube, nächstes Jahr wird es noch krasser. Aber vielleicht zum Einstieg eine kleine philosophische Frage, die ich ja ab und zu mal gerne stelle. Und du hast das in deinem oder früher eurem Podcast ja auch so ein bisschen dargestellt, diesen Schöpfungsmythos, der mit dem galaktischen Zentrum zu tun hat und den Archonten und der Erde. Vielleicht kannst du das mal so kurz in a nutshell irgendwie uns darbringen. Das finde ich mich super spannend.
Ja, also um das jetzt auch noch mal ein bisschen zu moderieren, es ist wirklich diesen Monat, dieser Dezember ist super spannend, weil wir eben eine sehr besondere Schütze-Saison haben. Schütze ist ja immer so ja, feurig, optimistisch, auch durchaus zukunftsorientiert und eben auch eher in der Yang-Energie, also eine maskuline Energie, ein Voran. Und in diesem Monat ist sowieso das so spannend, weil wir die ganze Zeit noch mit sehr viel Fische gleichzeitig konfrontiert sind, Fische-Energien, die da uns nochmal zur tieferen Reflexion zwingen oder uns auch verlangsamen und die Ziele vielleicht auch verwässern, damit wir sie noch besser finden können am Ende, hoffentlich. Und wir haben außerdem die ganze Zeit keine Neustart-Energie in der ganzen Schütze-Saison, weil der Neustart ist immer der Neumond. Also jeden Monat hat jedes Zeichen immer einmal diesen Neumond und das ist der energetische Neuansatzpunkt, Neustartpunkt. Auch wenn man irgendwie das Gefühl hatte, man kommt nicht rein irgendwie in die Zeit oder so. Dieser Neumond ist oft eben ein Moment, wo man merkt, jetzt sehe ich irgendwie klarer oder jetzt weiß ich die Richtung. So, und wir haben jetzt das Phänomen, dass die Neumonde die ganze Zeit sehr spät in der Saison waren, also wirklich auf den allerletzten Graden. Das heißt eben in Schütze jetzt haben wir den am kommenden Samstag. Den Neumond, der wird auf 28 Grad stattfinden des Zeichens, also ganz kurz vor der Wintersonnenwende. Ne? Also wirklich der Neumond, diese Wiedergeburt des Lichts in der dunkelsten, am dunkelsten Punkt des Jahres, das ist auch super schöne Symbolik. Und dieser Punkt, wo der Neumond eben ist, 28 Schütze, so, das ist eben das sogenannte, also da liegt das sogenannte galaktische Zentrum. Und dieses galaktische Zentrum ist eben ein physikalisch real existierender Ort. Das ist das Zentrum unserer Galaxie. Wir sind ja in einer Spiralgalaxie. Das heißt, da ist eine Spiralbewegung sozusagen und jede Spirale hat auch irgendwo einen Ausgangspunkt. Ne? Also die fächert sich ja so aus. Und das ist dann das Zentrum. Und da gehen also unheimlich starke Impulse aus, auch ganz starke Gammastrahlung, verschiedene Dinge, die da rausgehauen werden, also starke Energien, die auch messbar sind, die auch von den Astrophysikern eben immer mehr gemessen, wahrgenommen, anerkannt werden. Man sagt ja auch, vielleicht ist da ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie. Aber das ist, ja, ich meine, wir reden hier über x viele Lichtjahre, also das Weltall ist ja so unfassbar groß und unsere Galaxie ist aber auch schon für uns unfassbar groß, obwohl es ja auch Milliarden weitere Galaxien gibt. Also das ist dann immer, wo der menschliche Maßstab wirklich aufgibt. Also das kann man sich nicht mehr vorstellen. Aber mir ist eben immer dieses galaktische Zentrum, wie du schon sagst, ne, das ist eben verknüpft mit einem uralten Schöpfungsmythos oder eigentlich einer Beobachtung auch, nicht nur ein Mythos. Der Gnostiker, also der alten Mysterienlehrer Europas eigentlich. Das waren halt Seherinnen, die deren Erbe fast komplett ausgelöscht wurde durch die Christen, weil die Gnostiker damals vor dem Christentum gewarnt haben. Die haben das einen Todeskult genannt und eine total psychotische Bewegung, die brandgefährlich ist. Und ich würde mal sagen, sie wussten, was sie taten, zumindest in der Form, wo die Religion ja eben dann im Römischen Reich, ne, zum Machtinstrument des Imperiums geworden ist und nicht mehr eine spirituelle persönliche Praxis bedeutet hat, wo man sich mit etwas Schönem verbindet, ne? Oder Christusbewusstsein, das hat damit ja gar nichts zu tun. So. Und die Gnostiker waren aber eben, die werden oft als eine christliche Sekte auch dargestellt, aber das ist auch nicht ganz korrekt. Die gab es schon vorher und die haben dann später das frühe Christentum mit beeinflusst und haben es eigentlich versucht, in die Richtung der Mysterienschulen und der Weisheitslehre zu ziehen, ne? Weg von dem Strafenden und diesem sehr primitiven Gott, Himmel, Hölle, all das, was ne, die Menschen einschüchtert und bei der Stange hält, statt sie zu inspirieren, zum Licht wirklich zu bringen. Und die Gnostiker haben eben gesagt, dass das galaktische Zentrum der Ort ist, wo alles entsteht, wo eben die göttlichen Kräfte, die die Polaritäten, letztlich die Yin und Yang, riesen Energieströmungen, unfassbar große Entitäten quasi wirbeln, umeinander herumwirbeln und alles schöpfen, was dann in der Galaxie eben sozusagen kreucht und fleucht, unter anderem uns. Und dass eben dann einer dieser Ströme, eine Gottheit, die sie eben Sophia genannt haben, also sprich Weisheit, dass eine weibliche Polarität, ja, die hat den Menschen entwickelt und war da so fasziniert davon, von ihrem Projekt, dass sie sich eben aus diesem kosmischen Center rausgelehnt hat und dann rausgefallen ist, eben in die anderen Arme rein, wo aber eben die Energie weniger pulsiert, weniger schnell vibriert, langsam ist und sich materiell dann verdichtet. Und dadurch sagen die Gnostiker, dass unsere Erde, der ist eben Sophia. Also die Erde ist der Körper der Göttin mit ihrem Bewusstsein und sie ist bloß eben in der Materie auf eine Weise gefangen, aber schöpft hier eben auch. Mhm. Ja, deswegen ist das auch so spannend, weil die ganzen, alle indigenen Völker ja auch sagen, die Erde ist unsere Mutter, ne? Es ist eben kein irgendwie Rock in Space, wie das dann das, so heißt.
Das hinterfragt man auch nicht. Die Erde ist weiblich, ne? Das weiß man einfach. Gaia, ne? Irgendwie, das ist weiblich und der Mars ist männlich einfach, ne? Das ist so, ja, total interessant. Genau.
Und deswegen ist das immer super spannend, wenn das galaktische Zentrum sozusagen aktiviert wird, na, wie jetzt bei diesem Neumond, weil wir dann wirklich irgendwie, ja, einen Draht dazu haben, ne, dass da irgendwie was runterkommt. Und wir haben ja sowieso auch gerade noch die ganze Zeit dieses außergalaktische Objekt oder nicht außergalaktisch, außer Sonnensystem, also aus dem tieferen All, was da, ne, gerade hier rumfliegt und auch nicht zu erklären ist, wo einige Leute ja auch in der Astrophysik ja eben sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich wirklich ein Raumschiff, also es ist kein Komet oder ein natürliches Gestein, sondern es ist eine Sonde.
Du referierst auf den Three-Eye-Atlas.
Da genau.
Sehr interessant, ja.
Insofern haben wir schon gerade so, wir haben das Thema so im Raum von auch anderen Intelligenzen oder anderen, ne, Energien, die auf uns gerade auch gucken auf der Erde und auch ja nicht ohne Grund, ne? Mhm. So, hello, anybody home.
Sehr spannend, ja, total. Das würde ich auch gleich gerne noch vertiefen. Du sprachst aber auch die Archonten an. Was sind die Archonten?
Ach so, die Archonten, also Archonten. Die genau, auf Griechisch auch wieder ein griechisches Wort, die Herrscher heißt das eigentlich. Und das ist ein bedauerliches Missgeschick, das Sophia passiert ist. In ihrem Fall, man sagt auch eine berühmte Schrift der Gnostiker fängt auch an mit dem Satz, die Erde, wie wir sie kennen, ist aus einem Fehler entstanden, die Welt. Und zwar, weil nämlich nicht nur Sophia eben gefallen ist, sondern in ihrem Fall hat sie sozusagen in ihrem Aufprall der Materie sind solche Energien freigesetzt worden, dass einige Partikel sozusagen sich wie so brownsche Körperchen, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind auch so in der Physik so so halb so, so materielle Dinger, das sind keine Lebewesen im engeren Sinn, aber die haben teilweise Verhaltensweisen wie Einzeller oder so. Mhm. Also sie sind so irgendwie in so einem Zwischenbereich. Also sowas Ähnliches ist da entstanden und hat sie total genervt. Also diese Dinger, die sind wie so rumgeschwirrt, wie so, wenn du irgendwo bist im Garten und willst Gartenarbeit machen und da sind lauter Mücken um dich herum oder aggressive Wespen. Und dann hat Sophia, also nach dem Mythos, weil die sie so belästigt haben in ihrer Werdung, sie hat sich ja da verwandelt in die Erde und war schon sehr gestresst, hat sie dann einen Teil ihrer göttlichen Schöpferkraft, ihres Nus, ihres göttlichen Seins, hat sie auch einen kleinen Teil aber nur in diese Dinger reingegeben, bisschen Kreativität, damit sie die in Ruhe lassen und hat gesagt, baut mal hier da hinten das All. Also die Gnostiker sagen tatsächlich, dass die Archonten die Planeten gebaut haben, besonders Saturn. Mhm. Saturn hat ja auch, da gab es ja dieses Foto mit diesem echten Hexagon da oben auf Saturn, also wirklich dieses, dieses letztlich ja auch so materielle Symbol, die Materie, aber auch die dann eben auch satanisch ist, weil der göttliche Funke halt schwächer ist da drin oder gar nicht da ist. Ja, und diese Kräfte sind also eifersüchtig auf uns und haben von Anfang an versucht, die Menschen auch zu stören und zu kontrollieren. Eigentlich eine Version von kosmischen Narzissten, kann man so sagen, oder kosmischen Psychopathen. Die haben hier keine direkte Einwirkungsmöglichkeit, aber leider eben durch Glaubenssätze, ja, haben sie hier ganz viele willige Gehilfen. Also Menschen, die sich für Transhumanismus einsetzen, die eben Empathie verteufeln oder die halt komplett im egoistischen, ganz primitiven Denken sind, sind letztlich Gehilfen der Archonten. Mhm. Und die heißen eben so, weil sie wirklich, also das Konzept auch von Herrschaft überhaupt erst hierher gebracht haben. Wir sind eigentlich als Menschen, als Spezies zutiefst anarchisch, also nicht herrschend auf Augenhöhe eigentlich in den Tribes. Ne, da habe ich gerade neulich eine Studie wieder gelesen. Kennzeichen vom Miteinander in den ursprünglichen Tribes war immer, dass die gegenseitige Autonomie immer berücksichtigt wurde. Also man konnte einen anderen nicht zwingen, etwas zu tun. Man konnte nur vielleicht kurz versuchen zu überreden oder zu fragen, aber jedes Mitglied des Tribes war autonom und selbstbestimmt und gleichzeitig eben im Ganzen verbunden. Man hat zusammengearbeitet, aber Herrschaft im Sinne von, ich kann mit Gewalt in irgendeiner Form durchsetzen, was du zu tun hast, das ist uns als Menschen eigentlich fremd. Ja, und das kommt jetzt so stark eben durch, auch das Unmenschliche an diesem System und auch das Weirde, weil das Menschenfeindliche, ne, was in den USA passiert, oder das ist ja schon, also das geht wieder in Richtung, ne, 30er Jahre, Nazi-Denken, der Volkskörper, ne? Hier wird das belastet, hier, das brauchen wir hier nicht. Und das ist interessant, weil dieses Denken zyklisch immer wieder kommt, und es kommt, glaube ich, immer wieder, weil es eben diese Kräfte gibt, die ganze Zeit gerne möchten, dass wir in diesem Mangel und in diesem Stress leben, weil wir dann beherrschbar sind.
Ja, das fühle ich auf jeden Fall auch mehr. Man hat das Gefühl, dass einige Menschen, die vielleicht so am Rande auch nur man so wahrnimmt, aber die wirklich sich darum kümmern, hauptberuflich einfach ihren Machtwillen und ihre Vorstellung, wie die Welt zu sein hat, und das ist ja mit wahnsinnig viel Kontrolllust auch irgendwie gekoppelt, die so versuchen, ihre Agenda durchzudrücken. Ne? Das ist schon sehr auffällig, finde ich. Aber ich finde das auch sehr interessant, weil es ja auch diese Theorie gibt, dass nach dem letzten großen Kataklysmus, der wahrscheinlich irgendwann vor 11.000, 12.000 Jahren stattgefunden hat, eben auch so ein Bewusstseinsabsturz gekommen ist. Ne? Und die Menschheit vielleicht schon mal ein viel höheres geistiges Niveau oder ein anderes höheres geistiges Niveau hatte. Und ja, wir haben das irgendwo so in der Genetik, ne? Dieses schon Überleben und dann Konkurrenz und ne, was willst du, dieses Misstrauen und sowas. Ich glaube, das ist schon irgendwo dahingehend. Aber ich glaube, wenn man eben sich nicht so auf diese Angstgeschichten einlässt, dann ist es halt auch schwer, das irgendwie aus einem rauszuholen. Ne? Also ich finde immer wieder diese Entscheidung eben dagegen und eher zu Kooperation statt Konkurrenz und so weiter. Ne? Das kann man schon ganz gut handeln.
Also ich glaube, dass da der Ursprung von diesen anderen Gefühlen tatsächlich einfach nur Trauma und das eben das daueraktivierte Nervensystem ist, was von der Natur so nicht vorhergesehen war oder vorgesehen war. Das ist ja wie diese berühmte Wolfsstudie mit, wo die Alpha-Wölfe ja herkommen. Da hat ja dann irgendwann der Forscher selber zurückgerudert und hat eigentlich versucht, diese Studie irgendwie wieder rauszunehmen, weil er das eben an Wölfen in der Gefangenschaft ja durchgeführt hatte.
Okay.
Und diese Mechanismen von dieser starken Hierarchie und dieser Kontrolle bei den Wölfen, ja eben darauf zurückzuführen waren, dass sie in Gefangenschaft, also hoch gestresst waren. Dann hat man Wölfe also in the wild beobachtet und auf einmal kommen völlig andere kooperative und nicht hierarchische, viel weniger hierarchische Strukturen zum Vorschein. Und ich glaube, wir sind dem Gleichen zum Opfer gefallen. Unsere Gesellschaft ist im Survival, ja. Deswegen sind ja auch Menschen, die ein ganz gutes Einkommen haben, aber die okay sind, die wenigsten sind wirklich tiefenentspannt. Also die Gesellschaft oder auch, wenn man, ich sehe das immer, wenn man in einer Fußgängerzone, in einer Mall ist, die Leute sind unter Spannung und sie sind auch alle hungrig. Sie sind alle auf der Suche. Mhm. Du musst ständig irgendwas essen, irgendwie zu wenig Zucker und also diese, wir sind nicht gehalten, genährt und entspannt. Wir sind in diesem übererregten Zustand vom Nervensystem. Mhm. Und ich glaube, wir können eben daraus keine Schlüsse aufs Menschsein ziehen. Mhm. Ja, sozusagen, it's our worst look sozusagen, in dem wir die ganze Zeit rumlaufen, kollektiv, ja. Und ja, das ist genau das, was gewollt ist, weil sozusagen, wenn du nochmal auf die Archonten, ne, nochmal einen kleinen Schlenker, die möchten ja sozusagen, dass wir unseren göttlichen Funken, unser Verspieltsein, unsere Leichtigkeit, Liebe und unfassbare Kreativität und unfassbare Fähigkeit, tief zu fühlen und tiefe Empathie mit allem zu fühlen und ganz viel auch Fähigkeiten zu haben, von Telepathie bis sonst was, ja, Dreaming und alle möglichen magischen, wunderschönen Dinge, dass wir das komplett gar nicht merken, weil wir so runtergefahren sind in dieses Survival, dass wir dann auch noch glauben, wir sind ja bessere Roboter eigentlich nur. Und dann können auch gleich die Roboter uns ersetzen, weil wir verdienen es ja auch nicht anders. No, das ist genau wie so eine psychologische Kriegsführung eigentlich gegen Menschen.
Ja, ja. Ich glaube auch, dass wir ein wahnsinniges Potenzial als Menschen haben und so diese Umgebung, in der wir leben, das nicht wirklich fördert. Ne? Und genau das Gegenteil. Eigentlich haben wir ständig irgendwelche Trigger, die das Nervensystem halt total überfrachten und irgendwelche Zwänge und Scheinwünsche, die uns suggeriert werden, ne? Die zu einem glücklichen Leben führen. Aber da ist einfach viel mehr dahinter. Und das beginnen ja zum Glück auch hoffentlich immer mehr Leute zu spüren. Ne? Da ist noch mehr. Da ist was Großes, was wartet. Aber vielleicht können wir jetzt so ein bisschen den Schlenker machen. Du hast ja gesagt, die Wintersonnenwende und das galaktische Zentrum. Da passieren ja dieses Jahr noch ein paar ganz spannende Sachen. Vielleicht kannst du damit mal so ein bisschen anfangen, was da energetisch los ist.
Genau, also wir haben halt wirklich eine ganz faszinierende, ein faszinierendes Phänomen sowieso dieses Jahr eben durch. Also ja, wir haben dieses Feuer, was entfacht wird, noch im späten Schützen auf dem galaktischen Zentrum, wirklich so eine kosmische Mission, die wir da vielleicht irgendwie runterladen oder ein Mut machen aus dem Kosmos, was vielleicht durchkommt irgendwo, so hey, don't forget who you are. Na, so öffne dich nochmal und hab also eigentlich so eine Art Weihnachtsbotschaft. Sei guten Mutes, sei frohen Mutes irgendwie. Aber wir haben auch bei der Wintersonnenwende ein ganz spannendes Phänomen dieses Jahr. Die Wintersonnenwende ist ja astrologisch immer der Moment, auch astronomisch, wenn die Sonne auf 0 Grad Steinbock tritt. Ja, das ist sozusagen einfach, das ist ihr tiefster Punkt, ihr kürzester Punkt einfach im gesamten Jahresverlauf. So, 0 Grad Steinbock. Und auf 0 Grad Widder knapp, also ganz knapp darunter sitzt Neptun, also der ist noch auf 29 und 40 Gradminuten, also wirklich ganz knapp an diesem Frühlingspunkt ist Neptun der Herrscher von Fische. Das heißt, wir haben auch hier eine Öffnung, eine Aufforderung zur Öffnung für viel größere Kräfte und Energien, die da sind, sowohl bei dem Neumond als auch bei der Wintersonnenwende. Das kommt also zusammen, das ist also schon eine deutliche Aufforderung nochmal, wenn man so will, des Universums, aus diesem Klein-Klein und auch aus dem nur persönlich, ne, ich mache mir hier mein Weihnachten oder mein Projekt hier, da wirklich mal kurz innezuhalten und sich wirklich bewusst zu sein, wo sind wir hier eigentlich? Und ja, wir sind hier eben wirklich auf diesem hochintelligenten, lebendigen Planeten, in dieser riesigen Galaxie, Sonnensystem-Galaxie, in diesem Weltall. Und ja, okay, was bedeutet, also was da gibt's so viel mehr. Ne? So, und da eben wirklich rauszutreten aus der Beschränkung irgendwie. Also das ist schon speziell, muss man so sagen. Das gibt's ja nur, wie viel gibt es das, alle 50, 60 Jahre überhaupt mit Neptun dann in dieser Spannung, in diesen Punkten, ne? Und das aber gleichzeitig noch in der Energie, dass wir jetzt die allerletzten Wochen eigentlich fast schon in den alten Energien sind und dann wirklich krass ins Neue gehen von Januar, Ende Januar, dann Februar, dann März, April. Es gibt eigentlich jeden Monat so eine Art Ruck mehr ins Neue dann ab Januar. Ja, also wir sind wirklich noch, und das, ja, das spürt man ja vielleicht auch, wir sind eben noch mit einem Bein da, mit einem Bein hier. So, da gibt's immer noch alte Dinge, alte Themen, die uns vielleicht auch belasten oder die noch nicht ganz gelöst sind, aber gleichzeitig spürt man ja, die Welt verändert sich oder das eigene Leben, das eigene Gefühl verändert sich so stark. Und das ist auch eine Energie, die wir nie mehr erleben werden in unserem ganzen Leben und viele Generationen sogar in der Form nicht mehr. Oder, na, das ist vielleicht übertrieben, weil Pluto geht noch in Fische, ganz genau genommen. Also es wird noch mal eine Restabwicklung vom Alten geben in 20 Jahren bis 40 Jahren. Aber gut, abgesehen davon wird es nie mehr solche Energien. Dieses Alte wird einfach viel weniger spürbar sein. Mhm. Ja, also das ist schon schräg, weil man kann sich das noch nicht vorstellen. Mhm. Aber es ist astrologisch, also wenn man sich danach richtet, was die Astrologie sagt, dann ist das so.
Also es gibt eine ganz interessante Parallele. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit dem chinesischen Horoskop beschäftigst, aber ich bin da irgendwie jetzt 2-3 Mal drüber gestolpert. Und da gehen wir vom Holzschlangejahr und dann eben in der zweiten Jahr, in der Mitte Februar eben in das Feuerpferdjahr. Mhm, ja. Und die Holzschlange ist, da geht es auch so mehr um innere Klärung, um Schattenarbeit, um Analytik. Und das Feuerpferd ist wirklich der Name des Programms. Ne? Es geht nach außen, es geht ums Tun, es geht um Impulse.
Ja.
Ich habe auch mehr Risiko mir aufgeschrieben, weniger denken, mehr tun und so weiter. Spiegelt sich das auch in der Astrologie wieder?
Total. Das ist wirklich absurd. Also es ist ja nicht immer so, dass das chinesische Jahr so stark resoniert, wenn man jetzt mit westlicher Astrologie arbeitet. Ne? So. Mhm. Klar, es ist real. Es ist auch mit dem Jupiter-Zyklus ja verbunden. Schon, ich will das gar nicht, ne, irgendwie abtun. Also es ist auch super spannend. Aber es ist selten so, dass es wirklich so krass zusammenpasst. Sowohl jetzt eben dieses Jahr der Schlange, ne, mit diesen nochmal vielen Häutungen sozusagen, die wir alle durchlebt haben und auch mit Schlangenthemen wirklich von, wie man transformiert Leiden in Weisheit oder ne, Altes in neue Kraft irgendwie bringt. Und das Feuerpferd ist eben auch vom Element her so passend für das nächste Jahr. Weil eben, also auch lustigerweise ja dann auch ganz kurz nach dem Jahreswechsel, also nach dem Neumond dann, wo das chinesische Jahr dann immer beginnt, dann eben Saturn und Neptun sich auf 0 Grad Widder eben auf diesem Frühlingspunkt treffen, was der ultimative Neustart für Weltstrukturen und für Spiritualität und Glaubensstrukturen eigentlich bedeutet und eben in Feuer auf dem Frühlingspunkt, auf dem energetisch aufgeladensten Punkt des Jahres, wo es wirklich wie so eine Zwille oder so, ne, die man so zurückzieht, das ist der Frühlingspunkt, der schießt dann die Energie raus, die Sonne steigt, ne, der Frühling, die Pflanzen drängen raus, die Tiere wachen auf und so weiter. Und das passt extrem. Und die Dynamik und auch ein bisschen diese Mischung aus, ja, toll, das Pferd kann dich tragen und hat diese Kraft und diese Dynamik und gleichzeitig kann aber auch ein Pferd eben durchgehen oder Dinge auch zertreten, zertrampeln, wo es in Panik rüberläuft oder auch einfach nur rüberwalzt. Das ist auch da drin. Also es ist auch eine krasse Kraft, die sich auch selbstständig machen kann nächstes Jahr. Mhm. Ja, das steckt da auch drin. Also beides. Wir müssen auf jeden Fall gut uns im Sattel halten, sagen wir mal so.
Ja. Und das ist super interessant und ich habe auch so ein bisschen den Hinweis so mit aufgenommen, dass man also diese Introspektion jetzt nicht zu früh abbrechen sollte und viele haben ja so ab 1. Januar quasi den Impuls jetzt voll durchstarten mit meinem Ding. Prüf lieber noch 2-3 Mal nach ne? Und dann, wenn diese Energie wirklich kommt, eben dann eher Mitte Februar, dann, ne, wenn die Idee wirklich reif und geprüft ist, dann losrennen, ne, damit nicht zu früh.
Total. Also das passt auch eben mega mit den Neptun und mit den Bewegungen von Neptun und Saturn, weil eben Neptun wirklich Ende Januar dann erst diesen allerletzten Fischegrad verlässt für die nächsten 155 Jahre oder so, ja, also richtig lange, Generationen, und dann eben auf 0 Grad wieder tritt. Aber dann ist Saturn noch ganz am Ende von Fische, also sprich eben der Planet, der auch sehr viel für die Welt, für Business, für Struktur zuständig ist. Der schwimmt dann immer noch ein paar Wochen rum, bis ungefähr Mitte Februar tatsächlich. Das könnte man nochmal überprüfen, ob das dann gleichzeitig ist. Dann tritt er eben auch auf 0 Grad und auch am 20. treffen sich die beiden dann exakt, also mathematisch exakt auf dem Grad. Insofern passt das tatsächlich unglaublich gut. Und auf jeden Fall, also wenn du jetzt Anfang Januar gleich glaubst, irgendwie losgaloppieren zu können, da ist eben noch das Schlangenjahr tatsächlich ja auch noch in Kraft, ne, und technisch. Und es ist eben auch noch so sehr viel da in Wasser und eben nicht in Feuer. Und das ist ist einfach ein ganz anderes Gefühl und eine andere Schwingung. Mhm.
Also nochmal die Gelegenheit, den inneren und äußeren Laden vielleicht nochmal so richtig auf Vordermann zu bringen, ja, und aufzuräumen, ne, und auch so Unnötiges vielleicht auch so ein bisschen auszusortieren, inneren und äußeren. Ja. Die Beziehungen nochmal zu überprüfen, ne, das war ja auch ein wichtiges Thema irgendwie, ne, mit wem gehe ich in die nächsten Jahre, ne, wer kann mich da tragen, wen kann ich gut tragen, was passt da gut, das sind ja auch große Themen. Ne, auch
große Themen.
Der letzten Monate und Jahre auch gewesen.
Ja, ein bisschen, ne. Also sehr, sehr große Themen, wirklich. Also wir werden halt eben letztlich immer noch weiter einsortiert in unsere Position dann fürs Wassermann-Zeitalter. Das ist ja eben das, was ich immer wieder wiederhole. Aber es ist wichtig, weil es ist eben die ganze Zeit im Hintergrund dieser Brüche auch oder dieser neuen Allianzen, ne? Das dahinter steht ja auch dieser Zeitalterwechsel aus Fische raus in Wassermann. Und das ist ja noch der energetische, noch größere Hintergrund des Ganzen, ne, insofern.
Ja, absolut. Ich habe auch mal ins Human Design geguckt. Das ist ja auch ein System, was mich total interessiert. Und da ist natürlich dieses unglaubliche, transformierende Jahr 2027 rückt immer näher. Ne? Ja. Das Kreuz des schlafenden Phönix. Und das, also der Phönix ist da schon quasi dann da. Ne? Die Energien sind da, aber er schläft eben noch. Das heißt, wir haben diese ganze Power und wissen aber noch eben nicht ganz so wohin. Da, unter dem Motto steht so ein bisschen 2026 im Human Design. Und da geht es auch um Auflösung von alten Sicherheitskonzepten, ne? Von diesem alles ist an die Erwerbsarbeit so gekoppelt und so. Mhm. Ne? Wer bin ich, wenn die Arbeit wegfallen könnte oder wird auch? Ne? Was macht mir dann Freude, womit ich meine Zeit verbringen will? Und diese radikale Ehrlichkeit und Authentizität, hatten wir im Vorgespräch so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall im Human Design so bestimmende Themen der nächsten Zeit. Ist das in der Astrologie? Wie sind da die Parallelen? Siehst du das auch?
Ich würde sagen, definitiv ist 2026 eben noch weiterhin ein Scharnier, das letzte Scharnier. Ja, wir hatten jetzt mehrere hintereinander zwischen alt und neu, weil eben im Human Design tatsächlich dann Anfang 27, und zwar glaube ich auch im Februar, lustigerweise. Ich glaube sogar am Valentinstag 2027 beginnt, das ist der Wechsel der Inkarnationskreuze also weg von Planung hin zu schlafendem Phönix. Insofern ist das sehr interessant, das überlappt sich also so ganz leicht, ja, von der Nuance, aber dass da Human Design ja unglaublich korrekt funktionierendes und krasses System ist, sehe ich das tatsächlich, faktoriere ich das da so mit rein und sehe so, okay, das ist tatsächlich 2026, da kommen wir sehr stark in die neuen Energien, aber eben, wir sind immer noch im allerletzten Jahr des alten Inkarnationskreuzes, die letzten 400 Jahre eben das menschliche Sein bestimmt hat, also seit dem Aufstieg der Manufakturen quasi, Anfang des 17. Jahrhunderts, ne? Und dann langsam der Übergang in die industrielle Revolution und eben diese ganze Verschiebung auch von den Dörfern, von den Familien in die Individuierung, in die Städte, all das. Ne? Und dann, dass deine Familie versorgt dich, nicht mehr dein Land, sondern der Staat mit irgendwelchen Institutionen und all das. Das wird jetzt eben gekappt und das ist ja ein Riesenthema, also was du angesprochen hast, mit, wenn die Arbeit wegfällt, wer bin ich dann? Das ist ja sogar noch ein Luxusproblem. Für viele ist es ja, wenn die Arbeit wegfällt, wovon ernähre ich mich dann? Und das werden wir sehr viel erleben. Auch eine Art Panik, weil diese AI-Revolution, das habe ich mal berechnet mit den Pluto-Zyklen, immer in bestimmten Pluto-Zyklen kommen halt diese großen Revolutionen, ja, eben ungefähr alle 250 Jahre, die Gutenberg-Revolution, eben der Buchdruck und dann die industrielle Revolution. Und jetzt die nächste ist eben aus verschiedenen Gründen viel, viel krasser und viel einschneidender, sogar noch als die industrielle Revolution, die für die damaligen Menschen ja schon extrem auch war. Also die ganze alte Welt quasi auch kaputt gemacht hat, die alten Gemeinschaften, die alten Arten zu sein, das Verständnis von Zeit, von Familie, von allem, ja. Ja, von Wohnen, von Heimat, von Natur. Und diese Revolution ist noch krasser, noch viel, viel krasser, also vielfach stärker, heißt aber nicht, dass wir ihr ausgeliefert sind. Ganz wichtig. Da wird es ganz stark darum gehen, eben in die Wassermann-Qualität zu kommen, von Gemeinschaften bilden, das, was ich auch immer sage, aber das ist einfach der springende Punkt. Als Einzelkämpfer, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, alleinerziehende Mutter oder Alleinernährer einer Familie oder irgendwie auch nur Single, aber dann musst du auch hohe Rechnungen bezahlen, weil du die mit niemandem teilst und du hast irgendwie deinen kleinen Job oder auch deinen ganz guten Job, ja, und da passiert irgendwas, dann kommst du nicht weiter. Also es geht nicht mit diesem Modell weiter. Nee, ich schaffe das schon. Und wenn ich hier noch, und wenn ich, das fällt auseinander. Und ich muss sagen, Gott sei Dank fällt es auseinander, dieser Wahn. Ja, dieses Vereinzelte oder dass eine Person, eine ganze Familie irgendwie verantwortlich ist, das ist eine Überforderung, immer schon gewesen. Deswegen sind ja auch Eltern seit Jahr und Tag überfordert, deswegen gab es auch so viel Gewalt in den Familien und oder so viel Vernachlässigung, weil es einfach zu viel ist. Ja. So, ohne das zu entschuldigen, aber dennoch, es ist, glaube ich, der tiefer liegende Grund. Es gibt keine Entlastung, es gibt keinen Stopp und das ist nicht richtig. Wir sind als Menschen nicht dafür gebaut, dass wir so viel Verantwortung ständig tragen und nonstop für Kinder selber die ganze Zeit verantwortlich sind, sondern eigentlich ein Tribe. Und ja, da sind mehrere Erwachsene, da sind ältere Kinder und alle haben ein Auge drauf. Und ja, und das wird jetzt eben auch die Sache sein, es geht eben viel weiter. Es geht wirklich darum, wie will ich leben und wie kann ich leben, wenn bestimmte äußere Sicherheitenstrukturen, mein Job oder auch der Sozialstaat, wenn das ganz stark runtergekürzt wird und die Preise trotzdem hochgehen. Ja, dann statt dann Angst zu haben, ich lande auf der Straße, ich so und so, so und so, müssen wir radikal umdenken und sagen, wo sind denn die Ressourcen? Wie können wir die teilen? Mit wem kann ich teilen? Wie kann man zum Beispiel Häuser besser nutzen? Das ist, was ich immer ewig sage. In wie vielen Vororten stehen obere Geschosse frei, wo die Kinder ausgezogen sind? Warum zieht da nicht eine neue kleine Familie ein, wo sich jemand noch mit unten um die Omi kümmert oder ja irgendwie den Garten noch macht, auch im Austausch, oder wo neue Communities entstehen können? Warum denn bloß nicht? Ja, dann kommen wir wieder auf unsere Neurosen, auf unsere Bindungsstörungen. Das ist nämlich der eigentliche Grund. Ne? Wenn man das wirklich ganz objektiv anguckt, der Grund, warum sich Leute nicht mehr zusammenschließen, ist, weil viele von uns so bindungsgestört sind, dass wir das gar nicht uns vorstellen können, dass wir es auch nicht schaffen, mit anderen harmonisch zusammenzuleben. Das müssen wir aber wieder lernen. Das dürfen wir wieder lernen. Also wir sind da, gerade unsere, die Menschen, die jetzt am Leben sind, wir sind in dem Scharnier drin und wir werden umgeschwungen in der riesen kosmischen Tür, ja, von einem Lebensmodell, was jetzt über Generationen eingefleischt ist, im wahrsten Sinne des Wortes, in etwas, was uns wieder mehr entspricht. Und das ist heftig. Aber es ist gleichzeitig super faszinierend und super toll. Und deswegen, also wirklich sich überlegen, na, wo steht ein Zimmer leer, wie kann ich was noch besser nutzen, wie kann ich ja einfach kreativ werden, unsere menschliche Kreativität, unseren göttlichen Funken wirklich wieder anwerfen. Und dann gibt es wenig, was wir nicht schaffen können. Und auch natürlich vielleicht die großen Strukturen nicht mehr mit unserem Geld so viel unterstützen.
Ja.
Nicht immer bei den großen Ketten kaufen oder in den Discountern so viel immer kaufen, sondern wirklich dann lieber deine Kartoffeln irgendwie in 5 Eimern mal versuchen, anfangen auszuprobieren oder ja. Stricken lernen.
Ja, ich denke, da können wir alle auf täglicher Basis noch an unserem Verhalten ganz stark arbeiten und auch mit unseren Kaufentscheidungen eben Veränderungen sorgen. Das ist auf jeden Fall so. Ich finde das ganz interessant, weil sich das so ein bisschen nach einer Dichotomie anhört, weil im Human Design heißt es zum Beispiel, dass dieser Grad der Individualisierung immer nur noch stärker erstmal wird und gleichzeitig das Wassermann-Zeitalter eben auch Gemeinschaften erfordert. Und als du das gerade so sagtest, hatte ich so ein Bild, jeder macht so schon auch krass seins, aber vielleicht auch, weil eben man seine Arbeitskraft eben nicht mehr in so Unternehmen, ne, also quasi sein eigenes komplett irgendwie unter den Tisch fallen lässt und den ganzen Tag irgendwas von Unternehmen macht, woran einem selber gar nicht so gelegen ist, außer halt ein Scheck am Ende des Monats. Und das aber getragen in der Gemeinschaft. Ne? Also man supportet sich bei der Erreichung seines individuellen Ziels, seines Ausdrucks. So, ne? So würde ich mir das so ein bisschen utopisch wünschen, würde ich mal sagen.
Ja, total. Ich kann da, auch persönlich sehe ich das als ideales Modell, aber darüber hinaus ist es tatsächlich auch diese Dualität von Wassermann, weil Wassermann ist ja eben die Gemeinschaft, aber auch das Individuum. Das Individuum, das reibt sich dann auch schon, ne? Es darf sich auch mal reiben, also so, aber dennoch ist es so, hey, in der Gemeinschaft, die funktioniert, muss das Individuum auch respektiert sein. Sonst wird es wieder totalitär und diese Tendenz gibt es ja auch. Und wir sehen also beide Tendenzen. Wir sehen eine von Menschen, die eben auch, ja, emotional nicht so entwickelt sind, ihre Empathie auch für sich selber nicht so entwickelt haben, sondern die wirklich eher auf Zugehörigkeit gehen wollen, um sich abzugrenzen. Also dieses, ne, gerade bei Rechten sieht man das eben. Da gibt es ja auch die psychologischen Erklärungen dafür oder die biologischen sogar, die überaktive Amygdala, also dass eben mehr abgegrenzt, mehr Freund-Feind-Denken, vorher Schwarz-Weiß-Denken, die In-Group-Out-Group sehr stark wahrgenommen wird. Und das sind auch zwei Modelle, die wir jetzt ganz stark sehen werden. Menschen, die in diese freieren, fördernden Gemeinschaften reingehen und Menschen, die sich wieder unterordnen oder auch Militärdienst läuft nach dem gleichen Prinzip. Also das sind heftige Menschheitsthemen, die auf uns zukommen. Und es ist auch das letzte Jahr, wo Chiron, also das letzte Jahr vor unserem Chiron-Return, weil das ist nämlich mit der Astrologie dann mit 2027 so spannend, wenn das neue Inkarnationskreuz im Human Design startet, haben wir auch unsere erste technisch korrekte Chiron-Wiederkehr als Menschheit. 1977 bis 2027, 50 Jahre, wo wir ein neues Menschenbild entwickeln, wo wir wieder aufwachen, wo wir uns wieder erinnern, wer wir eigentlich sind, auch wie das Menschlichkeit auch mit Verletzlichkeit und mit Verkörperung zu tun hat. Dass wir eben nicht irgendwelche abstrakten Minds sind oder ja, so irgendwelche kleinen Zahlen und Nummern, sondern dass wir sehr, sehr wohl hier sehr sensible und sehr biologische Wesen sind und das unsere Schönheit ausmacht, eben nicht unsere Schwäche. Das nächste Jahr und die nächsten Jahre. Aber es zeigt sich eben alles. Es kommt einfach alles nach oben.
Ja, das ist, also man sehnt sich so danach, dass es endlich auch irgendwie zu mehr Frieden und mehr Kooperation irgendwie kommt da draußen. Aber die Anzeichen, die sucht man teilweise ein bisschen vergeblich. Ne? Das ist alles so langanhaltend und immer noch weiter eskalierend und so. Und
ja.
Gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass sich da mal irgendwie im Außen auch wirklich was tut?
Ja, es ist eben diese Chiron-Wiederkehr, um daraus nochmal den Bogen zu schließen, 27. Die ist eben auch in Stier, im frühen Stier. Ne? Chiron geht nächstes Jahr das erste Mal in Stier seit eben 50 Jahren. Und das ist sehr interessant, weil das ist ja auch ein Zeichen, dass friedlich ist, dass das Verkörperung möchte, dass Sicherheit möchte. Und wir werden dort eben genau Wunden sehen, aber auch Heilungschancen. Und wir werden einfach sehen nochmal, man muss das wirklich so framen, dass es darum geht, dass wir uns an unser Menschsein wirklich erinnern und an das, was uns ausmacht. Und wir alle lieben, also wer liebt nicht diese Videos auf Instagram oder Facebook oder YouTube, wo irgendjemand um die Welt reist und dann in einem kleinen Dörfchen irgendwo ankommt, sei es Kirgisistan, sei es irgendwo in den Anden, sei es irgendwo in Rumänien in einem abgelegenen Ort und dort sind die Einheimischen und da wird noch irgendwie gesponnen, da wird noch irgendwie eine Ziege gemolken und so dieses ruhige Leben und dann sind die da gastfreundlich und dann übernachtet die Person da zweimal und die machen noch irgendeine Zeremonie mit ihm oder die, ne, und diese Person, es kommt so rüber durch dieses Video, so, oh, dieses einfache Leben, ne, dieses, das, so, diese Menschen, die so ruhig sind, die einfach ruhig ihren Alltag machen, aber auch zusammen, ne, und in ihrer Heimat verwurzelt. Und ich meine, ich glaube, fast alle von uns gucken gerne mal so ein Video an zwischendurch, wenn das im Feed ist und dann ist immer so, ah ja, oh, wie schön, ne? Und der Kontrast einfach dessen, was wir eigentlich wissen, was schön ist oder was wir uns auch eigentlich heimlich wünschen und dem, wohin die Welt geht, der ist ja maximal groß im Moment. Mhm. Und da, das ist genau bei dieses Spannungsfeld, glaube ich, was einfach aufgemacht wird und wo wir dann eben sehen, immer mehr sehen, nee, ich möchte nicht in einer Science-Fiction-Novelle leben. So, nee, das, ich finde das nicht schön mit den Drohnen jetzt überall. Ich möchte lieber, dass da Brieftauben fliegen oder halt eine starren Formation zwitschert oder ja oder Hühner gackern. Hey, what's going on? Und ich glaube, das ist jetzt dieses Spannungsfeld, in dem wir uns einfach bewegen. Diese beiden Pole, also es ist extrem polarisierend.
Ja, ja. Also diese Sehnsucht auch so nach einer Rückverbindung mit der Natur, ne? Das spüre ich tatsächlich auch sehr. Und ich würde auch super gerne in Richtung Wildnispädagogik auch mal was machen, so, ne? Also das ist bei mir tatsächlich auch wirklich ein Thema fürs nächste Jahr. Ja, das ist definitiv so.
Und das kommt mit Chiron in Stier eben ganz stark. Ja, der wechselt nächstes Jahr das erste Mal rein und dann bleibt er für 5 Jahre oder so dort. Und das ist wirklich dieses, ja, die Heilung der Beziehung zum Körper und zur Erde. Das ist Chiron in Stier. Aber gleichzeitig natürlich dann auch einige heftige im Außen, ne, Themen mit diesen Dingen. Das ist aber wirklich, also wir sind wirklich das, was so lange prophezeit wurde, diese zwei Welten. Das ist einfach das, was einfach passiert. Es geht in zwei Lager oder in zwei verschiedene Ansichten. Und wir merken eben auch, dass wir da aber eben auch was tun können, weil wir haben eigentlich die Macht, also nicht eigentlich, wir haben die Macht, wir nutzen sie nur nicht. Also wir schlafen sozusagen, wir sind ein bisschen der schlafende Phönix. Und ja, wachen wir dann jetzt auf. Ne?
So. Absolut, ja. Und weil du das gerade sagst mit der Erde und Chiron und dem Stier, da ist ja die Parallele im Human Design, dass die Kanäle eben, die diese ganze ja Tierdomestizierung und jetzt ja, auch die Massentierhaltung, dass die mit Energie versorgt werden, das fällt halt weg. Ein Schnips von heute auf morgen, aber das wird wahrscheinlich einfach ein Pfad sein, der da nicht mehr bespült wird. Ne? Und
ja,
das werden wir wahrscheinlich viel erleben, auch in der nächsten Zeit noch, ja.
Das ist sehr, sehr relevant und sehr, sehr krass und wird ja auch von den meisten Leuten so unter den Teppich gekehrt. Auch im Human Design, also es erwähnen wenig Menschen. Es ist tatsächlich meiner Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario, dass einfach Krankheiten auftauchen, die so krass sind, dass die konventionelle Landwirtschaft in dem Sinne nicht mehr weiter fortgeführt werden kann. Also das Human Design sagt ja eigentlich dann, dass die tierischen Proteine uns dann nicht mehr nähren. Ja, also das ist irgendwie irgendeine Mutation, irgendwas oder auch bei uns. Es gibt ja auch in den USA, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, eine Mikrobe, die irgendwie übertragen wird oder eine Krankheit, die irgendwie die Leute allergisch gegen rotes Fleisch macht.
Das hast du schon mal erzählt, ja? Da habe ich auch was von gehört, ja.
Ja. Genau, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal.
Aber ja, ist ja auch ein spannendes Thema der nächsten Zeit auf jeden Fall.
Genau, der nächsten Zeit vor diesem Hintergrund. Also solche Sachen, glaube ich, kann die Natur da irgendwie auswerfen, ja, um uns irgendwie, oder jetzt Geflügel, also Vogelgrippe, das ist eine ganz, ganz dem sehe ich auch echt, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, auch um die Wildvögel vor allen Dingen. Ne? Mhm. Ja. Also da werden halt, das sind halt Dinge, ne, und ja, auch da ein Riesenumdenken. Also wir sind schon, also Flexibilität und Neues ausprobieren und wirklich auch sich von Vorurteilen lösen, von irgendwelchen Präferenzen. Das ist so wichtig, also wirklich diese Offenheit zu haben und eben nicht ideologisch, und das ist ja die andere Sparte, ne? Ideologisch dann an Dingen festzuhalten. Meine Bratwurst nimmt mir niemand weg. Leute sind da und klatschen Beifall dafür, ne? Ja. Und das eben, ja, das, da fällt einem sowieso nicht viel zu ein, aber das ist tatsächlich ein Problem.
Absolut, absolut. Also ich bin wirklich gespannt, wie da die Entwicklungen sind, aber weil du es gerade so angesprochen hast, ich meine, klar, das ist natürlich schon fast absurd, aber auch so jetzt die Realpolitik in Anführungszeichen, die gerade von der Regierung so gefahren wird, diese Sachen interessieren mich halt auch nicht. Ne? Ich denke immer, was für ein absurder Scheiß, und mehr muss ich darüber auch nicht wissen, ne? Irgendwie mit Schuldenbremsen, ja, doch wieder, und dann, ah ja, haben wir gesagt, aber machen wir jetzt doch nicht. Ja. Das, ich kann das nicht mehr hören, so. Ne? Das ist mir mehr als egal, ich möchte es einfach nicht so, ne? Und ich hoffe, dass das wirklich auch mal irgendwie, ja, so ein Stück weit obsolet wird und sich da so eine wirkliche Vernunft im Sinne von allen so irgendwie durchsetzt, ne? Und so.
Letztlich ist es aber, glaube ich, ehrlich gesagt, eben innerhalb des Systems nicht möglich. Also ich glaube tatsächlich, es werden Dinge passieren, Verwerfungen passieren in den nächsten Jahren, nicht nur nächstes Jahr, sondern in den nächsten Jahren, die uns deutlich machen werden, dass wir wirklich in extremen Zeiten leben, weil das ist ja immer noch nicht angekommen. Auch für die eigene Regierung. Was ist denn mit einer Regierung, die uns so schlecht führt und die die Weichen so falsch stellt? Ja, die haben jetzt McDonald's ein riesen Steuergeschenk gemacht, ne?
Ja, passt.
Und McDonald's sponsert auch irgendeinen Parteitag, und da gab es dann irgendwie Burger. Und was ist das für eine Low-Life, Low-Everything, ekelhafte, anbiedernde und gesundheitsschädliche und Konzern-Lobby-hörige, widerliche Mannschaft, die da am Start ist. Und ist das irgendwie nicht langsam mal Zeit, tatsächlich wie zu denken, wie kann man eine Regierung stürzen?
Ja? Hoffentlich auf friedlichem Wege.
Durch einen Generalstreik und so weiter, wie in anderen Ländern das jetzt schon teilweise vorgemacht wurde. Deutschland natürlich, ne, es hat immer ein Riesenproblem hier in diesem Land. Sehr ängstlich, sehr autoritätshörig, ein Kern zumindest. Aber es gibt auch viele, viele fortschrittlich denkende Menschen hier, freiheitliche Menschen. Und wir werden, glaube ich, an diese Themen herankommen. Ja. Und das ist dann eben beyond. Ich habe auch keine Ahnung. I don't know. Für mich ist das genauso jetzt wie für XY. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, yeah, geil, ja klar, Generalstreik, Regierung stürzen. Keine Ahnung, wie sich das anfühlen würde, wie das gehen würde, wie das wäre. Aber ich sehe nur eine Tendenz, dass wir tatsächlich mit solchen Themen auch konfrontiert werden. Wirklich, wie wollen wir leben? Und hey, da sind wirklich Menschen, die gehen in die genau falsche Richtung. Hier werden unsere Gelder genau falsch ausgegeben. Es ist alles falsch.
Mehr Rüstung, mehr Kriegsbefeuerung, weniger Bildung und so. Ne? Ich meine, wir sehen das alles seit Jahren und denken nur noch, Gesundheit. Ey, what?
Aber das geht ja schon seit Jahrzehnten. Das hat ja nie aufgehört. Es wurden ja nie die Reformen gemacht, die hier notwendig gewesen wären. Und das staut sich jetzt alles so an bei diesem Zeitalterwechsel. Ne? Und das ist der Sprengstoff sozusagen dann für die, einmal Wackler, für die Revolution.
Ich habe mir auch, das passt gerade ganz gut, ich habe mir das hier auch als Stichwort aufgeschrieben, für das Jahr 2026, so geht es nicht mehr, aber wie kann es gehen? Ne? Also so, das ist ja genau das, wo wir dran sind eigentlich. Eigentlich wissen wir das im Außen, es geht einfach nicht mehr so weiter, aber noch nicht die finale Idee, wie kann es denn gehen? Ne? Das muss irgendwie jetzt kommen, so.
Und was wir ja bei dem Pluto-Zyklus sehen, immer diese revolutionären Dinge, also letzter Pluto-Zyklus in Wassermann eben amerikanische Revolution, französische Revolution, Aufklärung, Zeitalter der Aufklärung und auch oder auch auf Haiti die erste Sklavenrevolution, muss man auch immer mit nennen, ganz wichtig. Davor der Pluto-Zyklus in Wassermann eben die Religions-, also das Auflehnen gegen die katholische Kirche. Das war ja auch eine Riesensache. Das hätte sich auch vorher niemand vorstellen können, dass die katholische Kirche aufgebrochen wird und da wirklich auch Fürsten und wichtige Menschen jetzt protestantisch werden, dass da Kriege ausbrechen, Aufstände. Ja, das war vorher auch undenkbar. Über Jahrhunderte hatte die katholische Kirche total den Daumen drauf. Also, und das ist eben diese Pluto-in-Wassermann-Qualität auch. Die kommt jetzt immer mehr durch. Also, das sind tatsächlich, ne, man bildet dann irgendwie Komitees, man trifft, fängt an, sich zu treffen. So war das in diesen Zeiten auch immer. Ja? Also die Leute fangen an, sich über die Missstände auszutauschen, dann wird eben irgendwie beginnen, irgendwelche Gruppen sich zu bilden, das ist Wassermann, ne?
Ja.
Und wirklich zu sagen, hey, wie machen wir das? Und es geht eben gegen die Autorität, also einmal gegen die katholische Kirche, die wirklich unbesiegbar war und sogar noch mit göttlichem Auftrag, und dann gegen die Monarchie, die auch da dran hing, auch mit göttlicher Vorsehung und totaler Macht, unglaublichem Reichtum, den stehenden Heeren und so weiter. Richtig krass, das britische Empire. Ja, die Amerikaner haben gewonnen im Bürgerkrieg. Ja, ja. Die Franzosen, das Königs seit hunderten Jahren, da gab es den König, die Zentralmacht, und das zu stürzen und die dann zu enthaupten, um Gottes Willen, undenkbar, das Undenkbare passiert mit Pluto und Wassermann.
Mhm. Und jetzt haben wir halt dieses komische, verkrustete Konglomerat aus Politik, Eliten und Konzernen, ne? Irgendwie ja, so alles nach ihrem Geschick
machen
und
ja
den normalen Menschen eigentlich überhaupt nichts mehr, also sehr unverhohlen auch so, ne, ins Gesicht das halten. Und das schreit ja auch so ein bisschen nach dieser revolutionären Kraft von Pluto und Wassermann.
Das ist ja das Gleiche wie früher die katholische Kirche, dann die absoluten Herrscher, die Könige. Das ist ja jetzt diese Macht der Konzerne. Das ist ja ähnlich. Und der AI, die dann noch dazukommt, die jetzt alles irgendwie kontrollieren, bestimmen. Und du darfst irgendwie nur noch so ein kleines Rädchen, genau wie der Bauer in den 1500ern irgendwie hacken durfte und in die Kirche gehen durfte, so darfst du dann noch irgendwie irgendwas arbeiten und irgendwie dann noch einen Milchshake zur Belohnung kaufen. So, nee, warte mal, da ist irgendwas schief.
Ja, absolut. Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich meine, wir haben so ein bisschen, jetzt haben wir so eine Rückschau haben wir eigentlich nicht gemacht. Ich meine, da gibt es schon auch interessante Sachen, die wir so angesprochen haben in der letzten Sendung, die wir schon so ein bisschen schon beobachtet haben. Ich glaube, da geht es dann aber weiter. Und wir hatten das ja mit den Aliens aus der Tiefsee so ein bisschen, ne? Also da geht es auch an allen Ecken und Enden auch weiter in Entwicklung. Also es ist jetzt in Amerika rausgekommen, diese Age of Disclosure Dokumentation, die sehr große Wellen schlägt, ne? Also diese Offenlegung von dem, was die amerikanische Regierung oder eben Konzerne auch wieder, ne, so hier diese ganzen Rüstungskonzerne, die wahrscheinlich damit beauftragt sind, eben die Technologie, die da geborgen wurde, rückzuentwickeln und irgendwie nutzbar zu machen, zu verkaufen und so weiter, Patente. Und es könnte sehr gut sein, das munkelt man so ein bisschen, dass im Prinzip gerade auch so ein kalter Krieg stattfindet, von dem die meisten Leute gar nichts wissen. Und das ist darum, wer kriegt als erstes eben diese Technologie in den Griff, ne? Und die Chinesen, die Russen und die Amerikaner werden da auch wieder extrem viel forschen und extrem viel Geld reinschießen, um da eben einen Vorteil zu erhaschen. Ne? Das ist auch so ein bisschen Thema, was noch nicht so ganz da ist, aber was so hinter den Kulissen wahrscheinlich sehr, sehr wichtig für viele Leute ist. Ne?
Ja, und auch was AI eben betrifft, bestimmte Dinge, die da, also wo da mit bestimmten Techniken oder bestimmten Dingen dann unheimlich viel Geld jetzt schnell gemacht werden kann und dann andere aber alles verlieren. Also es ist so ein bisschen so eine Casino-Stimmung, ne, in diesen Konzernen und weltweit und eben ja völlig losgelöst von dem, was wir als Menschen eigentlich brauchen. Und ich fand auch spannend, dass ja gerade ausgerechnet jetzt wieder die neuen Folgen von Stranger Things rausgekommen sind. Ich mag das ja gerne, weiß aber auch, dass es nicht jedermanns oder Fraus Sache ist. Das ist ja so spannend, weil es spielt in den 80ern und da ist ja genau die amerikanische Regierung sind auch die Bösen, die Russen sind auch die Bösen und alle wollen irgendwie diese Monster irgendwie halt in ihren Dienst spannen, statt halt einfach dieses Ding halt zuzumachen. Und diese und der Anlass war aber der Rupture, der Öffnung war ja ein individuelles, ganz krasses Trauma. Ne? Und da verknüpfen sich, finde ich, so schön so Themen auch. Und diese kleine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen, die irgendwie einfach nur ihren Frieden wollen, die kämpfen halt dagegen an. Und ich glaube, so ein bisschen sind wir in so einer Stranger Things Welt irgendwie auch gelandet, im Upside Down, wo man wirklich so bei einigen Sachen nächstes Jahr denken wird oder übernächstes so, what? Was ist das denn jetzt hier auf einmal? Und ich glaube, und dieses Jahr, wie du sagst, ist das super viel Spannendes passiert, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen total schnell umdenken und sich ganz schnell neu erfinden. Und ich glaube, dass wir uns da selber überraschen werden als Menschheit, weil wir haben auch Aufwind. Wir haben kosmischen Aufwind. Ja, gleichzeitig. Also das mag dann auch jetzt überwältigend klingen. Wir wollten ja auch persönlicher sprechen. Wir haben jetzt auch wieder sehr viel, natürlich, es liegt auch mit an mir natürlich, wir haben sehr viel über das Große auch gesprochen. Aber weil das einfach so, das wird einfach immer mehr in your face. Ne? Wir werden das immer mehr, das wird immer wichtiger oder unübersehbarer eben. Mhm. Aber was ganz wichtig ist eben zu sagen, ist, dass wir eben nicht die ausgelieferten kleinen Würmchen sind, sondern dass wir gleichzeitig eben auch dieses Erwachen des göttlichen Funken erleben.
Mhm. Ja.
Ja, und viele Leute, die noch bis vor 3 Jahren ziemlich konventionell waren, sind jetzt die letzten Jahre auch total, haben sich total geöffnet oder sind neugierig geworden oder haben Einsichten bekommen so von, das geht wirklich nicht so weiter oder hey, da muss ich was ändern oder ja, und das geht jetzt noch viel schneller weiter. Und ich glaube, dass wir als Menschen vielleicht uns positiv selber überraschen werden.
Ja. Und ich finde, man merkt das so an der persönlichen Entwicklung auch, wo dann immer mal wieder so ein Thema von früher kommt und man das so ganz anders sieht, als man es noch vor 2, 3 Jahren gesehen hat und denkt, ach ja, das ist ja auch noch da, aber jetzt geh doch mal anders damit um. So, das ist bei mir irgendwie so, wo das dann immer mal wieder so ein Punkt kommt. Aber auch kollektiv, also du hast ja mal dieses Bild entworfen von dieser Matrix, die dann so ein schöner weißer Raum ist und dann ust es aber so überall so und dann, das passt ja wieder zu Stranger Things so ein bisschen.
Ja.
So das dunkle Andere und Fremde ust so in den normalen Raum so rein. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du diese ganzen Entwicklungen über Ägypten mitbekommen hast, ne? Also erstmal ging es ja unter den Pyramiden los, da haben sie ja so riesige, kilometertiefe Strukturen, so säulenartige Sachen gefunden, wo die überhaupt keine Ahnung haben, was kann das jetzt bedeuten. Und unter dem ganzen Gizeh-Plateau ist ein riesiges Labyrinth, was auch schon im Altertum wohl beschrieben wurde, was spektakulärer sein soll als Gizeh, das obere Plateau soll dieses Labyrinth sein.
Jetzt
kommt der Hammer. In diesem Labyrinth, da können Sie ja mit der Technologie irgendwie reinscannen, da ist ein metallisches Objekt auch irgendwo in so einem Gang drin, was genau wie diese Tic-Tac-UFOs, die Sie vor der Westküste von Amerika immer jetzt damit Radars aufnehmen, was so genau diese Formate, also da schlummert so viel an Potenzial für revolutionäre Erkenntnisse, auch darüber, wie die Vergangenheit anders ausgesehen hat.
Absolut. Das ist auch noch das, und da wird ja auch ständig noch mehr ausgegraben und noch mehr gefunden und neue, auch die Timelines verschieben sich ja immer weiter nach hinten. Es ist jetzt auch eine Hypothese aufgestellt worden anhand von Funden, dass die Menschen schon vor 400.000 Jahren das Feuer halt entdeckt haben. Ja, und nicht erst vor, weiß ich nicht, 40.000, was auch natürlich ganz logisch ist, weil wir waren ja schon immer hochintelligent, also die waren ja noch viel intelligenter als wir früher, also wir sind ja schon eine Schwundstufe und natürlich haben wir da irre Sachen schon gemacht als Menschen. So, und auch zu den UFOs, das ist ja so interessant, dass das im Mainstream immer noch nicht angekommen wird, ist, das ist ein total interessantes Phänomen, auch in Deutschland, wie viel sozusagen noch ausgeblendet wird.
Ja, exakt.
Ja? Was aber in den USA, in irgendwelchen Senatsausschüssen.
Vom Kongress unter Eid sagen die Leute aus, dass es diese Programme gibt. Ne? Das ist nicht mehr zu leugnen, das ist einfach so.
Genau. Ja. Programme, aber auch eben die Begegnung selber mit diesen Flugobjekten und so weiter. Und das sind eben keine Spinner, das sind irgendwelche Air Force Piloten.
Navy, Air Force, alles dabei. Ja.
Generäle und so weiter, die das selber erlebt haben. Und Und das ist aber gerade in Deutschland, ich glaube, gerade wir haben hier so eine Sonderstellung, weil wir haben uns in dieser Nachkriegswelt, nach diesem Riesenschock, ne, von dem Dritten Reich, von dem Weltkrieg, den wir wirklich vom Zaun, also den wir provoziert haben, den wir verloren haben, wo wir so viel verloren haben, die Hälfte unseres Landesgebietes, ganze Kulturen, Jahrhunderte alte, die Schlesier, die Pommern, die, ne, das sind ja auch alles, das war ja alles Teil unserer deutschen Kultur, ne? Ganz abgesehen von Herrschaft, das waren ja Volkskulturen, die sind alle weg, die haben wir zerstört durch unser Handeln. Und dann die Teilung Europas auch in der Folge dessen, was Deutschland gemacht hat. Also der Schock von dieser Katastrophe, die wir ausgelöst haben, natürlich auch der Holocaust und so weiter, dieses Evil, das wir hier ausgelöst haben und durchgeführt haben, ist hier wirklich eine Betonmentalität entstanden. Ja? Deswegen ja auch das Ausblenden der Probleme, die wirklich Israel hat. Ja? Eine rechte Regierung, rechtsradikale Regierung ist dran. Siedler, alles völkerrechtswidrig, alles belegt, alles und so weiter, alle diese Moves. Und auch das ist ein Pulverfass, ist brandgefährlich. Aber Deutschland, ja, diese ganzen, und das UFOs auch, gehören auch dazu, weil das müssen ja Spinner sein, das kann ja nicht sein, das wollen wir nicht hören, das kann nicht sein, und alles ausblenden. Und auch das wird gerade in Deutschland noch spannend. Mhm. Ja, und das ist auch, es sind auch nicht nur total Rechte, die das irgendwie ausblenden oder Leute, die total, sondern auch durchaus spirituelle Menschen, die das trotzdem, weil das zu krass das Paradigma bricht. Und das ist ja, was ein Nervenzusammenbruch dann ist, ne? Mhm. Wenn du in eine Situation kommst, wo dein Weltbild und Selbstbild so eine Lücke hat, dass auf einmal wirklich dein System einen Error hervorbringt. Ja? Und da müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen, aber, ne? Weil das ist auch eine Überforderung. Ich kann das auch nur auf einer Ebene, wenn ich das richtig, alles richtig an mich ranlasse, emotional, weiß ich auch nicht, was dann ist. Ja, weil es ist, und gleichzeitig ist es aber eben diese Befreiung von diesen Illusionen. Mhm.
Ja. Absolut.
Und trotzdem bleibt uns ja hier, wir sind, und je mehr man verkörpert ist, ne, desto mehr kann man sich dann erden und wieder spüren. Deswegen ist das Allerwichtigste eigentlich, weiterhin mit dem eigenen Körper wirklich in Kontakt zu sein, sich wirklich zu spüren, den nicht nur zu nutzen als Instrument, so, ja, ich kann das, das ist auch wichtig, Kraft zu haben ist wichtig, aber eben dann eben das Fühlen auch, ne, das verkörpert, das Spüren, sich spüren, das eigene Nervensystem kennenlernen, zu wissen, wo sind meine Limits, wie kann ich damit umgehen.
Das ist interessant, dass du es ansprichst, ja. Weil ich habe es mir auch als Punkt aufgeschrieben, tatsächlich die Rolle des Nervensystems wirklich als eigenes Körperorgan, als Gradmesser dafür, wie geht's mir, ne? Wie überaktiv oder unteraktiv bin ich gerade, und das Lernen eben des Steuern auch des Nervensystems.
Ja.
Ne? Genau.
Ja, und das ist auch Chiron in Stier. Chiron ist auch immer Nervensystem, Stier ist eben der Körper. Also das wird nochmal sich viel mehr ausbreiten oder verbreiten. Und das wird, ja, das ist ein ganz großer Schlüssel, weil eben das Nervensystem auch ja nicht lügt. Also wenn du geerdet bist, wenn du bei dir bist und du nimmst was wahr, was dich stört, da ist dann was. Das ist keine Einbildung oder dann haben wir halt, ne, wir haben dann halt unsere Kanäle offen und wir können wirklich wir können was abgleichen. Wir haben diese Grundlage, von der aus wir was erkennen können. Und das wird immer wichtiger, weil Leute, die das nicht haben, klar, wenn du denen dann was von UFOs erzählst oder so, oder von irgendwelchen Drohnengeschichten oder was da irgendwie irgendwas oder AI, was da jetzt hier und da, dann ist wirklich der Nervenzusammenbruch so ein Stück weg. Weil du kannst dich da nicht halten. Das ist dann so schräg, wenn du nur hier oben bist und dich nicht spürst. Ne? Deswegen ist das auch letztlich für Menschen, Therapeuten, für alle, die irgendwie anderen Menschen auch helfen, ist das wirklich eine Mission, ne? Jetzt auch wirklich noch mehr, es könnte eigentlich motivieren, ne? Noch mehr rauszugehen, noch mehr Menschen auch zu erreichen und zu sagen, hey, come to the body, weil das ist das ist hier unser Ruhepol. Ohne den drehen wir uns halt.
Exakt. Ja. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen das so überschlagen, das galaktische Zentrum, was jetzt gegen Jahresende nochmal so krass im Vordergrund steht. Ne? Wir haben den Pluto im Wassermann, ne, mit seinen schnellen Shifts und neuen Impulsen, die es mit Sicherheit geben wird. Die Kraft der Revolution liegt in der Luft. Ne? Wir haben dieses Feuerpferd, ne, die ganzen Impulse, die Power, die Feuerzeichen, die da reinkommen. Hast du sonst noch Chiron, haben wir auch noch, den wollen wir nicht vergessen, ne? Der auf dem Weg ist dann in den Stier und da mehr Erdung hoffentlich auch reinbringt, mehr Heilung, mehr Ausheilen der unserer Beziehung mit der Erde. Hast du noch einen anderen astrologischen Impuls oder hast du gesagt, das sind jetzt so wirklich die absolut wichtigsten
Tendenzen? Ja, noch ganz wichtig, genau, wir hatten ja auch noch Saturn und Neptun eben mit diesem neuen Impuls ins Tun zu kommen, eben neue spirituelle Strukturen auch aufzubauen, ins Handeln zu kommen. Das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Also Neptun, der Planet der Spiritualität und Empathie, geht eben in Widder. Das heißt, wir handeln jetzt, wir nicht Thoughts and Prayers, sondern hey, ich baue hier mit den Leuten ein Shelter, damit sie hier die Obdachlosen, ja, ich mache hier was Konkretes. Das ist die neue Spiritualität. Aber ganz wichtig auch noch Uranus in Zwilling dann für die nächsten 6 Jahre. Das ist auch immer, Uranus und Zwillingzeiten sind auch immer extrem. Also Uranus in Stier und in Zwilling, genau, das sind immer wahnsinnig aufregende Zeiten. In Zwilling wird alles schneller, aber wir können eben auch ganz neu kommunizieren. Zwilling ist Kommunikation, neu denken, neu kommunizieren, ja, und flexibel sein und eben das uns weiterentwickeln, also wie wir uns äußern. Und das kommt auch mit der Wahrhaftigkeit, mit dem Nervensystem, mit dem, ne, das hattest du irgendwie das Stichwort irgendwie auch gegeben, die wahrhaftige Kommunikation, wie war das noch? Die ehrliches Mitteilen oder sowas, solche Sachen.
Ja, radikale Ehrlichkeit und Authentizität.
Radikale Ehrlichkeit, genau, sowas, Authentizität, ja. Genau. Da wirklich in die Verletzlichkeit aber auch zu kommen, aber das mit mehr Leichtigkeit, dass wir wieder dahin finden, dass wir jemand sagen können, du, das war total schön jetzt, die zweimal, aber jetzt merke ich, ich möchte gerade nicht mehr oder ich brauche wieder Raum für mich, ne? Dass man so auf jeder Ebene, sei es jetzt wirklich eine Affäre, sei es aber auch eine Freundschaft oder ein kurzes Zusammenarbeiten, dass man dann trotzdem sich auch wieder detached und das ehrlich sagt und ne, oder auch Bedürfnisse kurz ausspricht, ohne Drama oder auch Grenzen leichter setzt. Das ist ja alles bisher noch so, ne, für uns alle, die wir auch in der Kindheit das nicht so gelernt haben. So, oh Gott, ich habe hier eine Grenze gesetzt und hoffentlich ist das jetzt nicht zu krass gewesen, dass das sich völlig verändern kann jetzt die nächsten Jahre. Ja, dass wir wirklich in eine Leichtigkeit im Miteinander kommen. Und das wird übrigens auch dann diese Community-Arbeit total erleichtern. Ja, also das ist ein ganz großer Teil.
Ja, cool. Das klingt ja fast, als können wir uns so ein bisschen drauf freuen auf nächstes Jahr. Ich bin
Das ist auch so. Also da gibt's ganz vieles total Spannendes, Schönes. Und gerade das Zwischenmenschliche, das ist wir werden auch weiterhin noch mehr unseren Tribe finden. Definitiv. Ja. Das geht auch weiter.
Ja, entdecke deins, aber in einer coolen Community, die dich unterstützt irgendwie. Ne? So ein bisschen könnte man es vielleicht.
Total. Und auch wirklich noch mehr Austausch im Alltag, weißt du, noch mehr praktische Hilfe im Alltag.
Ja.
Also so real auch, aber leicht. Nicht so gleich so, das heißt jetzt aber so oder das. Nee, so einfach so im Flow.
Ja, sehr coole Hinweise, Impulse. Uli, wir sind schon eine ganze Ecke über eine Stunde gelandet, deswegen würde ich dich jetzt gerne dazu einladen. Vielleicht magst du ja noch was über den Podcast erzählen, der jetzt so ein bisschen anders strukturiert ist. Vielleicht magst du noch erzählen, wo die Leute dich für weitere Astrologie, News, Erkenntnisse und so weiter finden können.
Ja, gerne, danke dir. Genau, also ich bin immer noch sehr viel auf Instagram unter Uli Mai unterstrich Astrology auf Englisch, Uli mit einem L, Mai wie der Monat. Genau, da mache ich ja sehr viel noch meine täglichen Posts und Lives habe ich jetzt ein bisschen weniger gemacht, weil ich einfach mich so introvertiert fühle gerade. Es passt leider gar nicht zur Zeitqualität, aber es ist in meinem persönlichen Horoskop leider gerade so. Oder was heißt leider? Es hat alles seine Gründe. Genau. Bin da aber immer noch gut zu finden. Man kann mich auch anschreiben für Readings unter contact@claimyourbody.com. länger und komplizierter geht's nicht. Wir erreichen mich die Leute dann trotzdem. Mhm. Also contact@claimyourbody.com. Ich mache auch weiterhin Kurse. Das ist meistens aber dann nur auf Insta und Facebook natürlich auch dann angekündigt. Auf Facebook bin ich, wie heiße ich denn da nochmal? Da heiße ich Claim Your Stars. Mhm. Genau. Claim Your Stars. Und mein Podcast, das A und U, der ist jetzt, genau, den mache ich jetzt alleine. Den habe ich ja vorher mit meiner Freundin und auch auf eine Weise Kollegin Alexandra Böttcher gemacht, was auch ein sehr schönes Format war. Und ich mache das jetzt alleine immer mit Gästen, mit dem Sternzeichen sozusagen. Mhm. Und freue mich dann natürlich auch, wenn ihr da reinhört. Das ist auf Spotify und auf Apple Podcast. Das A und U. Und noch darf man Spotify nutzen. Und sowieso darf man ja alles. Das ist eben ja, Teil des, es ist Arbeit. Und genau, und persönliche Readings mache ich natürlich eben auch. Ne? Kann man mich dann erreichen.
Ja, sehr cool. Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes, da entsprechend reinschauen, wenn man Interesse hat. Und ansonsten, ja, Uli, vielen, vielen Dank. Ich versuche natürlich den Podcast so schnell wie möglich, damit er am Jahresende jetzt noch rauskommt, fertig zu machen. Ja. Hab vielen Dank für deine Zeit, für dein Know-how und deine Impulse, die du uns mitgegeben hast. Vielen Dank.
Sehr gerne, jederzeit.
Mach's gut. Tschüss.
Du auch. Ciao. Ciao.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.